Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Herzlich willkommen zum Podcast des Wissenschaftsrats. Mein Name ist Georg Scholl. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um ein Schulfach, an dem sich ein wenig die Geister scheiden, nämlich die Mathematik. Wenn man sich so umhört, dann trifft man nicht auf wenige, die sich mit gemischten Gefühlen an den Matheunterricht erinnern. In Mathe war ich nie so gut, das meiste habe ich sofort nach der Schule vergessen. Das Einzige, was ich im Alltag brauche, das ist der Dreisatz. Das sind so Dinge, die man hört. Und auf der anderen Seite ist aber doch bekannt, Mathematik und mathematisches Verständnis sind ungemein wichtig für viele Themen und Prozesse in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Ob es um Logistik geht, um Wahlprognosen, Statistiken, Klimamodelle oder aktuell künstliche Intelligenz, überall liegt Mathematik zugrunde und ist mathematisches Grundverständnis gefordert. Damit ist klar, guter Mathematikunterricht und gute Mathematiklehrerinnen und Lehrer sind wichtiger denn je. Der Wissenschaftsrat hat Empfehlungen erarbeitet, wie die Ausbildung zum Mathematiklehrer verbessert werden kann. Federführend daran beteiligt war Dr. Sabine Behrenbeck. Sie leitet die Abteilung Tertiäre Bildung und wird sich heute mit mir über die Vorschläge des Wissenschaftsrates unterhalten. Sabine, vielen Dank, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Und bevor wir einsteigen, hören wir uns doch einmal an, wie die Ausbildung zum Mathematiklehrer in Deutschland aktuell abläuft.
Die Lehramtsausbildung ist in zwei Ausbildungsphasen unterteilt. Erstens das Studium und zweitens der Vorbereitungsdienst, auch Referendariat genannt. Für diese beiden Phasen sind ganz unterschiedliche Institutionen und Personen verantwortlich, zwischen denen es bisher wenig Verzahnung und kaum Austausch gibt. Charakteristisch für die Ausbildung ist auch, dass die zukünftigen LehrerInnen immer mindestens zwei Schulfächer belegen. Das heißt, das Studium findet zwangsläufig an mehreren Fakultäten statt. Und das bedeutet viel Organisation. Es muss fakultäts- und fächerübergreifend geplant, koordiniert und kommuniziert werden. Mit der zweiten Ausbildungsphase, dem Referendariat, startet dann quasi ein komplett neuer Abschnitt. Die Schule, an der die zukünftigen LehrerInnen jetzt unterrichten, hat keine Verbindung zur Uni, an der sie vorher studiert haben. Je nach Bundesland werden die ReferendarInnen in dieser Phase zeitweise sogar schon voll eingesetzt und geben bedarfsdeckenden Unterricht. Da der LehrerInnenmangel im Fach Mathematik besonders hoch ist, unterrichtet im Schnitt mindestens jede 10. Lehrkraft in Mathe fachfremd.
Liebe Sabine, wir haben es gerade gehört, es herrscht Lehrermangel und die Lage wird nicht besser. Die Zahl unbesetzter Stellen wird in den kommenden 10 Jahren auf rund 24.000 geschätzt. Hinzu kommen die sinkenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Einem Fünftel der Viertklässler fehlen heute die mathematischen Grundlagen, um im Alltag klarzukommen. Bei den Neuntklässlern ist es schon ein Viertel. Wie kommt man nach Ansicht des Wissenschaftsrates aus dieser Misere bloß heraus?
Das Wichtigste ist, wir können etwas tun und wir können alle etwas tun, indem wir den Kindern nämlich nicht weiterhin Angst vor Mathematik machen und sagen, oh, das kann ich auch nicht gut, sondern indem wir alle dazu beitragen, dass Mathematik ein interessantes Fach ist, ein spannendes Fach, ein eigener Blick, um sich die Welt zu erschließen. Mit ganz vielen Möglichkeiten. Und das ist es auch, was die Hauptaufgabe von guten Mathematiklehrerinnen und Lehrern sein muss. Nun würde man sagen, na ja, wer Mathematik auf Lehramt studiert, der wird auch keine Angst vor Mathe haben. Leider gilt das nicht für die Grundschullehrerinnen und Lehrer. Die müssen nämlich Mathe wählen und viele tun das sehr ungern. Das heißt, wir müssen schon im Studium der Mathematiklehrerinnen und Lehrer darauf achten. Und zwar für alle Schulstufen. Dass das, was sie später damit machen, eine Rolle im Studium spielt. Dass sie also lernen, wie übertrage ich das, was ich hier fachwissenschaftlich gelernt habe und das, was die Fachdidaktik mir über das Lehren sagt, wie übertrage ich das auf meinen Unterricht je nach Altersstufe. Wenn das im Studium keine Rolle spielt, dann wird das hinterher nicht unbedingt gelingen. Insofern ist unsere Kernbotschaft, ihr müsst den Bezug zu dieser Profession Lehrer, den müsst ihr im Studium herstellen und dazu müssen sich alle am Studium beteiligten Fächer, zwei Schulfächer, deren Didaktiken und die Bildungswissenschaften zusammentun. Sonst funktioniert es nicht.
Und wie soll sich denn, mal abgesehen von dieser Motivation und dieser Zusammenarbeit, die Ausbildung konkret ändern? Ich habe gelesen, das Einfachstudium wird vorgeschlagen, das duale Studium wird vorgeschlagen. Das sind doch gravierende Änderungen.
Ja, da hast du jetzt zwei Dinge herausgegriffen, die besonders markant sind und über die auch schon eine Weile diskutiert wird. Wir haben ja einen besonderen Mangel an Lehrern in der Mathematik. Und wenn man jetzt jemanden hat, der Mathematik und vielleicht Physik unterrichtet, Physik wird aber gar nicht so viel gebraucht, dann liegt es doch nahe zu sagen, der macht einfach nur noch Mathe. Mathe wird ja von Anfang an in allen Schulstufen unterrichtet, bis zum Ende der Schulausbildung. Und insofern kommt da einiges an Schulstunden zusammen, sodass sich das auch lohnt. Man könnte mit anderen Fächern wie Geografie oder so jetzt nicht einen Einfachlehrer machen, aber in der Mathematik würde sich das lohnen. Und es ist von uns ein Rat, wie man auch an den Lehrermangel herangehen kann. Aber wenn man jemandem ermöglicht, der bisher, sagen wir mal, nur im Bachelor Mathematik studiert hat, in den Master zu wechseln und dann vielleicht erst auf Lehramt zu studieren, dann muss er nicht ein zweites Fach nachholen, sondern er kann dann sofort Lehrer werden für Mathematik, weil er ja nur ein Fach im Bachelor studiert hat. Da hat er aber vielleicht intensiver studiert als ein normaler Lehramtsstudierender, der vielleicht als zweites Fach noch irgendwas ganz anderes hatte. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Also insofern, wir wollten sagen, lasst doch bitte viele Zugangsmöglichkeiten in diesem Beruf zu, weil wir brauchen auch viele Leute und der klassische Weg reicht vielleicht nicht, weil er nicht von genügend Leuten gewählt wird. Dasselbe betrifft auch das duale Studium. Viele junge Menschen müssen sich heute Geld dazu verdienen. Ein duales Studium ist deshalb oft sehr attraktiv, weil man dann nicht nebenher arbeiten muss, sondern weil man ja schon ein gewisses Gehalt bekommt, wenn man studiert. Außerdem wird das Studium dadurch etwas kürzer, weil das anschließende Referendariat in das Studium integriert wäre. Und damit sind die Leute früher mit einem vollen Gehalt in der Schule und mit vollem Einsatz in der Schule. Das ist eigentlich für beide Seiten ein Vorteil.
Wäre das probate Mittel, um den berühmten Praxisschock abzufedern oder gar zu verhindern, unter dem ja viele junge Referendare leiden, wenn man sich auch so an die eigene Schulzeit erinnert, wenn man so jemanden vor sich hatte, da merkte man, schlotterten der eine oder der andere geradezu, wenn man auf einmal vor dieser Bande da saß, die jetzt Entertainment und Unterricht einfordert und vielleicht auch nicht immer ganz diszipliniert ist. Also dieses auch mal auf eine Klasse losgelassen werden, möglichst früh. Ist das ein entscheidendes Erfolgsrezept, um Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich auszubilden?
Damit ist ja schon vor etlichen Jahren angefangen worden, dass man gar nicht erst im Referendariat vor einer Klasse steht, sondern das nennt sich schulpraktische Studien. Früher nannte man das Praktika. Die Umbenennung soll zum Ausdruck bringen, dass darüber hinterher auch reflektiert wird im Studium. Also, dass man hingeht und studiert, was passiert hier eigentlich? Vielleicht hospitiert man am Anfang, beobachtet den Lehrer in seiner Rolle, dann steht man selber mal in dieser Rolle da, darf aber nur einen kleinen Teil machen. Damit ist die Aufgabe begrenzt, die Herausforderung überfordert einen nicht und man entdeckt schon, ist das überhaupt was für mich oder kriege ich hier furchtbar viel Angst, weil Kinder können grausam sein, also die sind Stimmt. Nicht besonders geduldig und nachsichtig.
Nicht alle.
Genau, gelingt es mir, Kontakt zu denen zu bekommen und ihnen etwas zu erklären, habe ich Freude an diesem Beruf. Dazu trägt sicherlich schon bei, wenn man während des Studiums schon diese schulpraktischen Studien macht. Die müssen aber auch gut begleitet werden. Und daran hapert es oft. Dafür gibt es meistens gar nicht genügend Kapazitäten an den Unis. Also Personen, die sich darum kümmern können, die auch mal mit in die Schule gehen und die hinterher auch individuell diese Erfahrungen mitverarbeiten.
Mangelnde Kapazitäten ist sicherlich ein Problem dabei, die Ausbildung umzustellen. Es gibt sicherlich auch andere Vorbehalte noch, die während der Erarbeitung dieses Papiers aufgetreten sind. Und ein Problem ist natürlich auch, dass die Bedingungen, unter denen die Lehrerausbildung stattfindet, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Wie groß sind denn überhaupt die Chancen, dass es flächendeckend gelingt, die Vorschläge des Wissenschaftsrates umzusetzen und diese Ausbildung grundlegend zu reformieren?
Vielleicht ist das gar nicht das Erfolgskriterium flächendeckend. Wichtiger ist, dass man etwas ausprobiert und etwas lernt. Und wenn man das flächendeckend macht, dann hat man es überall verkehrt gemacht. Also vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee. Insofern, Baden-Württemberg legt schon los mit einem dualen Studiengang. Das ist ein Zusatzangebot. Es gibt auch das reguläre Lehramtsstudium. Und dann kann man ausprobieren, wird das nachgefragt, funktioniert das? Ich weiß von zwei weiteren Bundesländern, die das auch planen. Aber das muss nicht sofort das gesamte Lehramtsstudium ersetzen. Also wir müssen vielleicht auch wegkommen von dieser Vorstellung, alles muss total einheitlich sein. Wichtiger ist, dass ich mit einem Abschluss als Lehrer mobil bleibe und mit meiner Familie umziehen kann und von Greifswald auch nach Saarbrücken gehen kann und trotzdem dort auch Mathematiklehrer sein kann. Das ist wichtiger, als dass die Wege zum Lehramt alle einheitlich gestaltet sind.
Aktuell gibt es an den Universitäten in der Regel ja bedeutend mehr Professoren für Mathematik, die sich um die Ausbildung der späteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kümmern, aber weniger um die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Der Fachbegriff ist die Fachdidaktik, die hier unterrichtet werden muss. Es ist so, dass die Lehrer momentan Studierende zweiter Klasse sozusagen sind, Mathematiker zweiter Klasse in diesem Fall. Und wie könnte sich das ändern?
Also es gibt in dem Sinne keine Mathematikprofessorinnen und Professoren, die sich um die eine Sorte Studierenden und die sich um die andere Sorte kümmern. Denn ein angehender Mathelehrer, eine Mathelehrerin muss ja auch Mathe studieren, nicht nur Mathedidaktik. Mhm. Der Mathematikprofessor weiß gar nicht, wen er vor sich hat. Und ehrlich gesagt, die meisten interessiert es auch nicht. Sondern die tun so, als wären das alles Personen, die nur Mathematik studieren, um Mathematiker zu werden. Und die wissen auch gar nicht, was ein Schullehrer in einer bestimmten Schulstufe für Bildungsziele erreichen soll. Bildungsstandards, die KMK definiert, kennen die gar nicht. Und die wollen auf gar keinen Fall auf das Niveau runter, Schulstoff zu unterrichten. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Aber sie wissen auch nicht, wie sie den angehenden Lehrern helfen können, diesen Transfer zu schaffen von der Mathematik als Wissenschaft zur Mathematik als Schulstoff für eine bestimmte Altersgruppe. Und dieser Transfer wird im Moment allein den Studierenden überantwortet. Seht zu, wie er klarkommt. Und er kommt eben oft nicht klar. Es ist aber doch im Interesse der Mathematikprofessoren, das gut zu machen, weil die Schüler von heute sind die Studierenden von morgen. Also insofern hat man einen Eigennutz davon, wenn man Lehrer für Mathematik gut ausbildet. Das Ergebnis kommt ja wieder bei einem an.
Kommen wir von der Universität zu den Schulabgängern. Es entscheiden sich nicht genügend Abiturientinnen und Abiturienten dazu, Lehrer zu werden. Und wenn sie sich entscheiden, dann ist der Weg von der Schule zur Hochschule holprig. Die Folgen sind Frustration und hohe Abbruchquoten. Was ist dagegen zu tun?
Es geht ja an unterschiedlichen Stellen, gehen ja Menschen verloren. Im Studium, weil sie merken, ups, das ist zu schwer für mich. Dann dieser Praxisschock, wenn sie im Referendariat ankommen. Und dann nochmal der Berufseinstiegsschock, wenn sie an der Schule ankommen, feststellen, ach du meine Güte, ich bin ja hier gar nicht nur vor der Klasse. Ich habe noch alle möglichen anderen Sachen. Ich muss mir hier Diagnose, Förderunterricht, Elterntage, Sprechstunden und Klassenkonferenzen und dann noch die ganze organisatorische und administrative Kram. Dann sagen die, ich bin ganz schnell beim Burnout. Das ist zu viel. Und da haben wir vorgeschlagen, macht eine Berufseinstiegsphase. Die ersten zwei Jahre kleineres Stundendeputat, also Unterrichtsstunden und jemanden an der Seite, einen Mentor, eine Mentorin, die einem hilft, diese Hürde zu nehmen, damit die Leute nicht am Anfang verloren gehen, nachdem wir über Jahre in die investiert haben und die selber auch ihre Zeit und ihre Energie in den Beruf investiert haben.
Diese Empfehlungen gelten sicherlich auch für andere Fächer.
Und ja, auf jeden Fall. Nein, das kann man für alle Fächer nehmen, genau.
Vielleicht werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen, wie so ein Papier eigentlich überhaupt entsteht oder wer es beauftragt? Kommt der Wissenschaftsrat selbst auf die Idee angesichts der Probleme, die wir hier sattsam besprochen haben? Jetzt müssen wir uns um die Mathematiklehrer kümmern. Oder sind es die Regierungen der Bundesländer, die sagen, darum kümmert euch mal, wir haben hier ein Problem?
Also dem Wissenschaftsrat ist schon seit einer Weile aufgefallen, dass es da ein Problem gäbe. Aber ungebetene Ratschläge sind ja manchmal nur noch Schläge. Also haben wir geduldig gewartet und haben aber auch Signale gegeben, wir werden soweit. Und dann hat die KMK 2021...
Kultusministerkonferenz.
Die Kultusministerkonferenz, danke, hat tatsächlich diese Frage an uns gestellt. Könnt ihr euch das mal angucken? Macht doch mal eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es in der Mathematiklehrerausbildung aus? Dann wird das ins Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrats aufgenommen. Es müssen also alle einverstanden sein. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Sowas dauert auch mal schnell 1,5 bis 2 Jahre. Und dann setzen wir eine Arbeitsgruppe zusammen. Und dann sind in unseren Arbeitsgruppen immer auch Vertreter aus den Landesministerien für Wissenschaft 2 und auch aus dem Bundesministerium. Das bildet sozusagen die Struktur des Wissenschaftsrats ab, in dem ja nicht nur Wissenschaftler sind und Wissenschaftlerinnen, sondern eben auch die Politik selbst vertreten ist. Das wird immer wieder, führt zu Irritationen, beraten die sich da selbst? Nein. Aber sie können ihre Argumente einbringen und das, was am Ende als Empfehlung rauskommt, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auch umgesetzt wird. Und das sehen wir auch gerade.
Wie stelle ich mir die Arbeit konkret vor? Da sitzen also diese ganzen kompetenten und klugen Köpfe und diskutieren oder gibt es auch Ortsbesuche dann in eine Mathematikvorlesung?
Wir haben mit der Gruppe sehr viele Anhörungen veranstaltet. So nennen wir das, indem wir externe Expertinnen und Experten einladen. Und darunter waren dann auch eine Gruppe von Mathematiklehrerinnen. In diesem Fall waren sie alle weiblich. Wir haben aber auch Personen aus dem Ausland gefragt, wie sieht das denn bei euch aus, wie macht ihr das eigentlich und warum seid ihr bei PISA besser als wir? Und nach sehr intensiven Recherchen, auch nochmal, wir haben ganz viele Studien gelesen und unsere Mitglieder der Arbeitsgruppe waren eben zum Teil auch selber an solchen Forschungsarbeiten beteiligt, die sich mit dem Problem beschäftigt haben. Dann wird diskutiert und beraten und dann wird dieser Text erstellt. Der wird dann wieder mit der Arbeitsgruppe abgestimmt in mehreren Schleifen und dann geht er in den Wissenschaftsrat und muss dort auch in beiden Kommissionen eine Zweidrittelmehrheit bekommen, bevor er in der Vollversammlung verabschiedet werden kann.
Interessant ist ja der Blick ins Ausland, den die Arbeitsgruppe auch geworfen hat. Was lässt sich denn vom Ausland lernen? Was sind da so die vorbildlichsten Ideen, die wir uns hierzulande zu eigen machen können?
Also etwas, was wir überall gefunden haben, wir haben uns angeguckt, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, USA. Die Schulen und die Hochschulen kooperieren viel, viel enger. Dadurch wissen die Hochschullehrer, wer da kommt und was die Schüler wirklich können. Das ist ja oft was anderes als das, was in den Bildungsstandards steht. Das Zweite ist, sie wissen auch genauer, was Lehrer an den Schulen können müssen, weil sie enger mit Schulen kooperieren. Es gibt ziemlich viele Vertragspartner, also Partnerschulen. Manche Hochschulen haben eigene Schulen auf dem Gelände, mit denen sie da kooperieren. Das war sehr, sehr auffällig, dass dieser Kontakt deutlich enger ist. Und das liegt auch daran, dass eigentlich kein anderes Land ein Studienseminar und einen Vorbereitungsdienst kennt. Und da hatten wir den Eindruck, das Abendland wird vielleicht nicht untergehen, wenn man so ein duales Studium versucht, weil genau das ist eigentlich die Art, wie es im Ausland läuft. Man hat während des Studiums schon die Möglichkeit, sich im Beruf zu erproben. Und die Hochschule begleitet diese Studien, diese praktischen Studien sehr intensiv und reflektiert das dann auch. Und das ist die Möglichkeit, diesen Transfer zu leisten zwischen dem, was man theoretisch wissenschaftlich lernt und dem, was man dann in der Schule macht. Natürlich sind in einem Land wie Finnland mit 5 Millionen Einwohnern sehr dünn besiedelt die Klassen vermutlich auch kleiner. Da streiten sich die Gelehrten, ob das den Unterschied ausmacht. Jedenfalls sind bei uns die Stundenkontingente sehr hoch. die Lehrer arbeiten also auch viel mehr als 40 Stunden in der Woche während der Unterrichtszeiten und haben sehr, sehr viele Aufgaben. In anderen Ländern gibt es dafür Assistenten, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, das ist gar keine Aufgabe von Lehrern. Die müssen auch nicht selber das IT-System pflegen und den Klassenausflug organisieren. Bei uns müssen Lehrer fast alles selbst machen. Wir sparen zu viel an unseren Kindern. Vielleicht ist das auch eines der Hauptprobleme. Wir sparen weniger an unseren Autos als an unseren Kindern.
Das ist möglicherweise ein gutes Schlusswort und auch eine Motivation für die Politik, diese Empfehlungen nicht nur wohlwollend zu prüfen, sondern auch umzusetzen, denn einiges davon wird ja auch Geld kosten. Und so fassen wir uns in Zuversicht, dass wir künftig viele gut ausgebildete und motivierte und bei der Stange bleibende Mathematiklehrerinnen und Lehrer haben, die unseren Kindern Spaß an dem Fach beibringen und dafür sorgen, dass alle auch bessere Noten möglicherweise dann mit nach Hause bringen, zur Freude von allen. Vielen Dank, Sabine, dass du dabei warst.
Gerne.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
So. Würde selbst eine gute Mathematiklehrerin
geben. Dafür ist es vielleicht ein bisschen spät.
Es werden Quereinsteiger gesucht.
Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.